ob wir dem entgegenwirken oder nicht. Das heißt also, dass gerade das Maßstab herangezogen wird in seiner Einzigartigkeit. Das wäre also der Weg, wie ich mit Einzigartigkeit umgehen würde. Es ist vollkommen richtig, was Sie gesagt haben darüber, dass man mit dieser Einzigartigkeit auch mehr oder weniger sich selbst entschulden kann, beziehungsweise das Belastende so weit von sich weggeschoben haben kann, dass man sagt, im Grunde genommen haben wir jetzt auch Auschwitz entsorgt. Übrigens, es gibt da zweierlei Strategien. Während ich für Israel immer wieder sage, der universalisierende Aspekt von Auschwitz muss herangezogen werden, würde ich sagen, der universalisierende Aspekt in Deutschland heißt ja auch immer eine Entjudung von Auschwitz, und da muss das Partikulare, nämlich das spezifisch Jüdische, immer wieder betont und herangezogen werden. Also ich würde das durchaus kontextgebunden sehen wollen und nicht unbedingt, wenn man schon irgendwie damit operiert, und nicht unbedingt jetzt im Historikerstreit gab es ja mehrere Momente. Es gab ja einen Moment, wo immer wieder, gibt es ja schon seit den 50er Jahren, ich meine, das Argument von Nolte war ja kein neues Argument. Schon nach 45 geht man zum Heidegger und sagt ihm, du kannst jetzt nicht schweigen. Du bist ein großer Philosoph, du kannst nicht schweigen. Marcuse, der sein Doktorand gewesen war, oder Habilitant, ich weiß nicht mehr was, Marcuse kommt und sagt, du kannst nicht mehr schweigen. Und Heidegger sagt, solange wir nicht von Russland, Sowjetrussland reden, solange wir nicht vom besetzten Deutschland reden, redet er nicht über Auschwitz. Hannah Arendt, eine Jüdin, macht ja die Totalitarismus-These, die mehr oder weniger das eine mit dem anderen vergleicht. Der Vergleich von Nolte war ja kein neuer Vergleich. Seine Funktion in der zweiten Hälfte der 80er Jahre war mehr oder weniger der letzte alte bundesrepublikanische Versuch der Normalisierung. Damals war das letzte alte bundesrepublikanische Aufbäumung gegen diese Normalisierung, die natürlich auch den Seiteneffekt gehabt hat, was Sie gesagt haben, dass dadurch mehr oder weniger auch die Sache aus der Geschichte rauskatapultiert wurde. Und dann kam die deutsche Wiedervereinigung. Und in dem Moment meinte er, okay, jetzt ist die ganze Sache endgültig behoben. Aber es stellt sich raus, dass man es nie wirklich rauskatapultieren kann, weil die Neuralgie ja immer wieder da ist. Es kam dann die Mahnmaldebatte, es kam dann die Goldhagen-Debatte, es kam dann immer wieder Momente, wo sich Walser-Debatte, immer wieder hat sich herausgestellt, dass man im Grunde genommen die Sache nicht wegkatapultieren kann. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, welche Funktion es hat. Und jetzt möchte ich da dialektisch sein. Ich weiß, dass Ihr Job ist es, immer wieder nachzuweisen, dass man in Deutschland im Grunde genommen nie mit der Vergangenheit umgegangen ist. Gerade weil so viele Leute meinen, dass man sozusagen die Vergangenheit schon bewältigt hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, vielleicht mit gutem Recht, denn nirgends ist eine solche Monstrosität passiert, wie gerade von Deutschland ausgehend. Aber auch selbst das wäre zu hinterfragen auf einer Ebene, die sich doch die Frage stellt, wie geht man, und jetzt mache ich ganz bewusst den Vergleich, wie gehen andere Staaten mit ihrer Kolonialvergangenheit um? Wie geht man mit Völkermorden um in anderen Regionen der Welt? Wie geht man im Grunde genommen mit der Vergangenheit, wo sie auch mit einmal sich herausstellt als eine kollaborierende Vergangenheit und so weiter und so fort? Allein die Tatsache, dass Österreich sich bis zur Waldheim-Affäre als erstes Opfer des Nationalsozialismus darstellen konnte. Wenn ich also das alles betrachte, muss ich sagen, und da bin ich doch einer, der von der 68er-Bewegung kommt, es ist damals in der zweiten Hälfte der 60er Jahre doch etwas in die bundesrepublikanische politische Kultur reingekommen. Das war nicht Auschwitz, aber das war immerhin der Faschismus und der Nationalsozialismus, das doch irgendwie eine Art Auseinandersetzung gezeitigt hatte. Dass diese Auseinandersetzung dann eine innere Dynamik schuf, die dann immer wieder dann den alten Theoretiker des Faschismus Nolte dann zum großen Relativierer hat werden lassen, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber es gab ja eine Tendenz des Versuchs der Auseinandersetzung. Lassen Sie sich das nicht nehmen. Ich meine, immerhin ist das ja in dieser politischen Kultur hier geleistet worden. Ich glaube, das Problem, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, ist das Problem, das Koselle, glaube ich, mal bezeichnet hat, in dem Moment, wo das Geschichtsereignis zur Geschichte wird. Also die letzten Protagonisten der überlebenden Generation Und die letzten Protagonisten der sogenannten Tätergeneration werden ja innerhalb, also in einer absehbaren Zeit nicht mehr da sein. Und ich, für mich in Israel stellt sich immer wieder die Frage, was wird das für das Gedenken oder die Erinnerung bedeuten? Und Herr Oevemann hat also in meiner Doktorarbeit erwähnt, also damals habe ich mich mit der Französischen Revolution auseinandergesetzt und eines der hebräischen Bücher, die ich dann geschrieben habe, war die Geschichte der Geschichtsschreibung der Französischen Revolution und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Französische Revolution gegeben hat, sondern es hat 200 Jahre Geschichtsschreibung der Französischen Revolution gegeben. Ich glaube, dass wir vor diesem Problem jetzt mit dem Holocaust stehen. In Israel parzelliert sich diese Erinnerung mittlerweile. Aschkenasische Juden reden darüber ganz anders als orientalische Juden. Aus Russland eingewanderte Menschen ganz anders als die Alteingesessenen. Die in Israel lebenden Araber ganz anders als die Juden. Orthodoxe Juden, wie ich gerade versucht darzustellen, haben ganz andere Interpretationen des Holocaust als säkulare Juden und so weiter und so fort. Ich glaube, die große Herausforderung wird nicht sein, ob das jetzt aus der Geschichte rauskatapultiert wird, sondern wie kann, ja lassen Sie mich jetzt mal, also ich schieße mir jetzt ins eigene Bein, lässt sich überhaupt eine verbindliche Erinnerung des Holocaust heute noch aufrechterhalten, anders als die, die unentwegt die Unerinnerbarkeit von Auschwitz sozusagen dann zu einem Grundproblem thematisiert und somit eine dynamische politische Kultur, die allein sich auf das Postulat, das ich vorhin erwähnte, nämlich, dass es nie wieder geschehe und dass man auch im Stande der Unfreiheit sich damit auseinandersetzt. Ich wüsste nichts anderes. Ich weiß eigentlich im Moment nichts anderes, denn wenn wir anders denken, wird es immer wieder dazu kommen, was Sie gerade dargestellt haben. Und die Historikerdebatte wird nicht die letzte sein. Ich war im Wissenschaftskolleg im Jahre 98, als im Dezember 98 Hans-Ulrich Wehler, ein zentraler Mann des deutschen Linksliberalismus, ein Mann, der doch immerhin die progressivste Geschichtsschreibung mit der Bielefelder Sozialgeschichte, ein Mann, der sich auch immer wieder involviert hat, als es ging um seinen Doktorvater, Theodor Schieder, und seinen Genossen, Volksgenossen könnte man schon fast sagen, Werner Conze ging, hat der Mann am Wissenschaftskolleg im Dezember 1998 eine knallharte Nazi-Apologie abgeliefert. Also das sind die Neuralgien, von denen ich rede. Und die große Frage ist dann, wie wird das rezipiert? Und wenn das nicht immer wieder rezipiert wird, indem man auch reflektiert, dass da im Grunde genommen etwas reinkommt, das etwas mit Projektion zu tun hat, mit Entschuldung zu tun hat, mit dem Versuch, normal zu werden, zu tun. Also ich meine, Sie wissen doch, dass Deutschland und Israel wohl die einzigen Gesellschaften in der Welt sind, wo die Leute unentwegt rumbrüllen, wie normal sie seien. Es gibt kein anderes Land in der Welt, wo so dauernd postuliert wird, jetzt sind wir endlich normal geworden. Und man muss ja immer anfangen zu zweifeln. In dem Moment, wo Menschen brüllen, dass sie normal sind, weiß man erst, wie durchgeknallt sie sind. Und ich glaube, das Problem liegt darin, dass nur solange im Grunde genommen die Auseinandersetzung damit nicht auf eine Bahn gelaufen ist, wo sie sozusagen das Anormale sozusagen als eine Reflexionsmatrix mit einnimmt, wird es immer wieder zu solchen Neuralgien kommen.